Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Es hieß Abschied nehmen. Abschied nehmen von einer Strecke, die ja uns begeistert hat in den letzten Jahren, die vor allen Dingen die niederländischen Fans begeistert hat und auch das Bankkonto des Jumbo-Chefs, eines der Hauptsponsoren dieses Rennens, leider Gottes, was vielleicht mit einer der Gründe war, warum wir Abschied nehmen müssen. Denn der Grand Prix von Zandvoort wurde letztmalig ausgetragen und ja, wie wir darüber denken, wie unsere Gefühle sind zu dem Thema Zandvoort und vor allen Dingen, wie wir das Rennen gesehen haben, das wollen wir heute besprechen und das mache ich natürlich nicht alleine, denn das mache ich mit dem Mann, der für mich in meinem Herzen einen Jumbo-Platz hat, nämlich Kevin Scheuren. Hallo Kevin.
Da sind Sie mich Jumbo Scheuren. Ja, also das sind die XXL-Schnitzel für euch oder den XXL-Käse in dem Fall. Also schön, dass ihr da seid, hier bei Starting Grid. Ja, schön, dass du da bist, Dennis, erstmal. Ne?
Ja, ja.
Top erholt, aus dem Urlaub zurückgekommen. Ich denke, wir haben die Zeit gut überbrücken können, in der du nicht dabei warst. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, bin froh, dass du wieder da bist. Und freue mich auf die Ausgabe heute. Totsin Zandvoort heißt sie. Auf Wiedersehen Zandvoort. Und ich glaube auch, dass das endgültig ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Formel 1 nochmal zurückkehrt an die Nordseeküste. Aber sag niemals nie in der Formel 1 ja noch viel lauter. Ich finde es übrigens witzig, dass du das Geldkonto von dem Jumbo-Chef reinbringst, weil mit viel Geld kommt viel Verantwortung. Die ist selber nicht so nachgekommen, aber gut. So ist das nun mal, ne? So zerbröselt der Keks nun mal.
So zerbröselt der Keks. Das ist auch so ein Starting-Grid-Spruch, Kevin, den ich durch dich über die Jahre manifestiert habe.
Den habe ich nicht gecoint, sondern ich glaube, der kommt aus Anchorman oder so, diesem Film mit
Okay.
Ist der Will Ferrell? Ich weiß es nicht genau. Ich verwechsel immer Will Ferrell und den anderen Ferrell.
Colin, glaube ich.
Genau, also ikonischer Film und da sagt das dann mal so. Und so zerbröselt der Keks nun mal.
Siehst du, ich habe den Film nie gesehen, deshalb ist das für mich ein Kevin Scheuren Zitat.
Ich kann keine Credits nehmen, wo ich keine Credits nehmen kann. Das machen nur andere, das mache ich ja nicht.
Ganz genau. Ja, Kevin, ich würde einmal ganz kurz nochmal die Top Ten verlesen und dann steigen wir direkt ein. Also, das Wichtigste. Wir hatten ja schon die Ausgabe, der Weltmeister kann es noch. Und wir können sagen, der Weltmeister kann es noch und er kann es nöcher. Denn Lando Norris gewinnt den großen Preis von Zandvoort. Die Abschiedsvorstellung in den Dünen an der Nordsee vor Kimi Antonelli und George Russell. Die beiden Mercedes-Fahrer komplettieren das Podium auf Platz 4. Lewis Hamilton direkt gefolgt von seinem Teamkollegen Charles Leclerc. Auf Platz 6 Oscar Piastri. Auch über ihn werden wir reden, denn es ist langsam für ihn doch ein bisschen sehr enttäuschend, was da passiert im McLaren bei ihm auf der Rennstrecke. Liam Lawson auf Platz 7, aber Obacht, nicht mit dem Racing Bulls, sondern mit dem Red Bull Racing. Auch dazu natürlich später mehr. Nico Hülkenberg holt mit Platz 8 wieder Punkte für Audi. Also Deutschland freut sich. Nico Hülkenberg dreht jetzt richtig auf und sammelt die Punkte ein für die vier Ringe. Auf Platz 9, ganz persönlich auch ein bisschen Genugtuung für mich, Fernando Alonso im Aston Martin. Die grüne Gurke wird langsam aber sicher zumindest zu einer salzigen Spreewaldgurke. Und wie das zustande kam und wie bezeichnend das vielleicht auch für die restliche Saison ist, auch darüber werden wir sprechen. Platz 10 rundet dann Pierre Gasly im Alpine ab. Alpine auch wieder ein bisschen erholt mit den Updates, kann wieder um Punkte kämpfen und das wird Flavio Briatore sehr zu schätzen wissen. Das waren unsere Top 10, Kevin, und jetzt kommt natürlich die erste und wichtigste Frage, denn ja, es war der Abschied in Zandvoort und meine erste Frage an dich, Kevin, wirst du es vermissen, denn Zandvoort ist ja auch so ein Grand Prix, wo sich am Anfang die Geister geschieden haben, als es hieß, diese Strecke kommt zurück. Viele haben gesagt, diese Strecke ist eigentlich nicht F1-tauglich. Ich war selber schon da gewesen, nicht an einem Formel-1-Wochenende, aber ich war verwundert, wie in dieses kleine Paddock dann doch dieser große Formel-1-Zirkus reinpassen soll. Die Strecke ist noch recht eng, wurde zwar umgebaut mit diesen zwei Stallkurven. Das Ganze für die Formel 1 jetzt, Stand 24.08.2026, ist aber Schluss in Zandvoort. Was sind deine Gefühle, deine Eindrücke aus den Jahren, die wir dort hatten?
Du sind die ganzen Zandvoort-Fans sehr also sehr das Herz festhalten, ich bin nicht enttäuscht oder traurig, dass dieser Grand Prix nicht mehr in der Formel 1 ist. Ich muss sagen, ja, ich war einmal ja vor Ort, vor einigen Jahren durfte ich für Formel1.de da sein. Die Atmosphäre, das ist schon ganz cool. Ne? Und Sandford an sich ist auch ein wirklich schönes Örtchen, da kann man auch einen Urlaub verbringen, das hast du ja selber auch schon mal gemacht. Also es ist alles sehr nett da. Ich muss aber sagen, wenn nicht jetzt wie vor ein paar Jahren, als ich da war, der Regenschauer kurz vor dem Start kommt und Fernando Alonso komplett freidreht und jetzt diesmal auch der Regenschauer kurz vor dem Start kommt und wir dieses Chaos haben, ganz zu Beginn mit dem Crash von Max Verstappen, dann glaube ich, wäre das eine sehr, sehr träge Nummer geworden. So ein Indikator war ja wieder der Sprint, also das war ja wirklich furzlangweilig da am Samstag. Und diese Strecke, sie ist es nicht. Also sie ist für mich nicht so, dass ich sagen würde, boah, also da bin ich jetzt richtig traurig, dass sie weg ist. Im Gegenteil. Also ich werde es nicht vermissen, wenn sie jetzt irgendwann nochmal zurückkommen sollte für so einen One-Shot oder sowas. Dann sage ich natürlich auch nicht nein. Aber es gibt Strecken, die habe ich dann doch lieber im Kalender. Sandford gehört definitiv nicht dazu. Sie ist zu eng, es ist zu Mickey-mausig. Selbst Sandford hat von den neuen Regeln nicht profitiert. Und ich dachte ja eigentlich, würde das der Fall sein. Aber irgendwie war das das Gleiche in Grün. Und nee, ich denke, das ist gut, dass die Formel 1 da nicht mehr fahren muss. Und es ist natürlich schade für viele von uns aus Deutschland, die ja einen sehr nahen Grand Prix dann hatten. Wo man sagen muss, die Zuschauerzahlen ja an diesem Wochenende waren sie natürlich wieder ein bisschen besser, aufgrund dessen, dass es das letzte Rennwochenende dort war, noch mal ein bisschen Hype mitnehmen können. Aber die letzten Jahre war es ja schon einfacher, Karten zu bekommen. Ich weiß noch, ganz zu Beginn, da musste man auf eine Warteliste und dann war das was ganz Besonderes, wenn du Karten für Sandford bekommen hast. Und jetzt hast du ja noch in der Rennwoche, so muss es richtig heißen, selber noch Karten bekommen. Und das zeigt ja auch, dass das Interesse an Sandford immer weniger geworden ist. Die Hotels werden immer teurer drumherum. Es ist einfach alles sehr klein dort, ne? Und du musst auch, ja, sehr viel Pech haben dann, wie am Samstag viele tausende Fans, die in Amsterdam gestrandet sind, weil die Züge nicht gefahren sind. Für andere ist das Fahrradfahren jetzt vielleicht auch nicht das beste Verkehrsmittel, wo sie Spaß dran haben. Grüße gehen raus an Sascha. Und deshalb, ja, es waren jetzt nette Jahre, aber es ist jetzt auch okay, dass es vorbei ist. Und es war ja nochmal ein Highlight zum Ende. Und ich glaube, viel besser wird es auch nicht mehr werden. Und von daher, danke, Val Sandford, aber jetzt ist Zeit auch mal für andere Strecken im Kalender und vielleicht kommt es ja, wie gesagt, irgendwann mal wieder. Ich glaube aber nicht dran.
Ja, ganz genau wie die, ja, niederländische Rennfahrerlegende Tom Coronel einst gesungen hat mit seinem Bruder Dui Dui. Das war es für Sandford, aber wir müssen natürlich das Rennen noch aufarbeiten, Kevin, und beginnen, wie es hier dieses Jahr gute Tradition ist, natürlich mit dem Rennsieger, mit Lando Norris, der, wie ich finde, eins der spektakulärsten Manöver des Rennens gezeigt hat. Sein Überholmanöver gegen Kimi Antonelli, das war schon richtig, richtig gut. Hat so ein bisschen Feuer reingebracht. Jetzt stellen sich zwei Fragen, Kevin. Einmal, wie bewertest du diesen Sieg in Sandford? Ist das vielleicht auch so ein bisschen wieder das Anklopfen in einem WM-Kampf? Wir werden später ja unter anderem auch über Mercedes sprechen. Und da habe ich so eine kleine These. Die andere Sache ist, wie bewertest du den Lando Norris, den wir derzeit sehen? Einen sehr selbstbewussten Lando Norris, der, ich habe mir da mal ein Zitat rausgesucht, eben über dieses Überholmanöver. Und das klingt, wie ich finde, sehr selbstbewusst. Er sagte nämlich, es war ein guter Move. Ich wusste, ich würde nicht viele Chancen bekommen. Mit jeder Runde, die ich dahinter fahre, würden meine Chancen geringer werden. Dann sah ich, dass sich Lewis innen verteidigte und das war mein Moment. Ich stellte ein paar Klicks Bremsbalance um. Ich wusste, dass ich mich fürs Anbremsen committen muss und das Manöver hat mir das Rennen gewonnen. Well played. Ich wusste, das muss sitzen und das war vielleicht meine einzige Chance. Die habe ich genutzt. Also, er weiß, glaube ich, mittlerweile seinen Wert, auch zumindest interpretiere ich das so ein bisschen aus der Aussage, wesentlich besser einzuschätzen. Er hat jetzt auch dieses Selbstbewusstsein eines Weltmeisters, was, wie ich finde, am Anfang der Saison noch nicht wirklich da war. Verständlicherweise, denn es war auch das Auto nicht da. Lando Norris, erstmal, wie gesagt, was hältst du generell von seinem Rennen? Und zweitens, was glaubst du, macht das jetzt nochmal mit ihm, mit der Weltmeisterschaft? Ist McLaren bereit, vielleicht ein Auto jetzt zu haben, was Lando Norris noch mal ins Titelrennen schickt?
Also ich habe größten Respekt vor Lando Norris in dieser Saison. Rein fahrerisch ist das wirklich nochmal eine Spur besser als letztes Jahr. Es ist viel, viel selbstsicherer. Es ist viel, viel klarer in den Aktionen. Man merkt jetzt auch deutlich, dass er die Nummer 1 im Team ist und ihm das auch gut tut, dass er diese Unsicherheit nicht mehr hat aus dem letzten Jahr. Ich glaube, das hat einfach beiden Fahrern nicht gut getan. Hat Oscar Piastri eine ganz eigene Geschichte diese Saison. Lando Norris schreibt vielleicht seine nächste Weltmeistergeschichte. Obwohl, das ist noch sehr weit weg. Also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass ich Stand 24. August 26 sicher sagen würde, er ist im WM-Kampf. Ich würde aber auch nicht sicher sagen, er ist nicht im WM-Kampf. Denn es sind 83 Punkte Abstand, die er hat auf Kimi Antonelli. Das klingt erstmal viel, aber es sind ja noch weit über 200 Punkte zu vergeben in dieser Saison. Und das bedeutet, es gibt noch Möglichkeiten für Lando Norris, wichtige Punkte zu sammeln. Und es gibt Möglichkeiten für die anderen, wichtige Punkte zu verlieren. Und ruckzuck bist du dann wieder dran. Also wer, wenn nicht Lando Norris selbst, weiß, wie das möglich ist. Letztes Jahr waren es zwar nicht so viele Punkte, die Max Verstappen Abstand hatte auf Norris und Piastri, aber er hatte sie eben und hat sie aufgeholt. Und McLaren, die wissen ja, wie das geht, ein Auto über die Saison besser zu machen und besser zu entwickeln und schneller zu machen. Und das kommt dann auch Lando Norris zugute. Plus, er hat dann einen Teamkollegen mit Oscar Piastri, der sich in seinen Dienst stellen kann und stellen wird und ihm helfen wird, wenn es nötig ist, auch Weltmeister zu werden. Und es ist vielleicht eben dann auch diese Selbstsicherheit eines ersten Weltmeistertitels, die einem Lando Norris hilft, mit sehr viel mehr Selbstverständnis an die Sache zu gehen und dann auch so eine Aktion zu zeigen, wieder gegen Antonelli und Hamilton, weil das war schon richtig geil. Ja, also das war richtig, richtig gut. Hat sich beim Restart, beim ersten ja so ein bisschen, ich will sagen, typieren lassen von Kimi Antonelli, aber das ist ja auch Meckern auf hohem Niveau. Ja, es ist ja immer Kimi Antonelli, der WM-Führende, der ihn da abgekocht hat und mutig reingestochen ist. Und genau das Gleiche hat Lando Norris dann auch gemacht. Und davor ziehe ich den Hut und ich finde, Lando Norris gibt sich auch sehr gut in dieser Saison. Es ist alles, wie gesagt, es ist einfach sehr klar, was Lando Norris da macht. Und jetzt bin ich gespannt. Monza, da hat Antonelli erstmal eine Motorenstrafe, das heißt, er wird schon mal von weiter hinten starten. Keiner weiß, wie das mit den Motoren so ist in diesem Jahr, wie gut man da in Monza wirklich von hinten überholen kann und nach vorne fahren kann. Und aktuell scheint es so zu sein, dass der McLaren mal in Ungarn und Sandford gut funktioniert hat. Ja, mal gucken, wie es dann im Monza ist. Aber Lando Norris kann mit einer großen Portion Selbstbewusstsein in die nächsten Rennen gehen und ich würde ihn mal auf jeden Fall nicht abschreiben, auch wenn der Weg noch etwas weiter ist.
Jetzt hast du ja gerade schon seinen Teamkollegen Oscar Piastri angesprochen. Die Rollenverteilung bei McLaren ist dieses Jahr mittlerweile glasklar. Wir reden jetzt von 55 Punkten Unterschied in der Weltmeisterschaft. Am Sonntag waren es 32 Sekunden Rückstand, mit denen Oscar Piastri hinter Lando Norris ins Ziel gekommen ist. Glaubst du, dass diese, ich nehme jetzt einfach mal als Paradebeispiel dieses Überholmanöver, glaubst du, dass dieses Selbstbewusstsein, was ein Lando Norris hat, jetzt auch genau davon kommt, einerseits zu wissen, ich bin jetzt die Nummer eins, ich muss nicht mehr um meine Position im Team fahren, und auf der anderen Seite auch, dass dieses, wir sagen es immer so schön hier bei uns, dieses Brennglas, denn letztes Jahr fokussierte sich ja alles auf Lando Norris gegen Oscar Piastri. Auch dieses Befreite, das Brennglas ist nicht auf ihm, er weiß, ich bin die Nummer eins. Glaubst du, dass es ihm das auch jetzt leichter macht, dann eben mal solche Aktionen zu setzen? Denn wenn wir uns mal zurückerinnern ein Jahr, da waren genau diese Manöver eigentlich die Lando Norris regelmäßig in den Sand gesetzt hat. Die er nicht hinbekommen hat, wo er sich hat wieder abkochen lassen. Und ja, jetzt macht er das wie ein Weltmeister. Ich glaube, man kann es nicht besser sagen, wie ein Weltmeister. Dieses Überholmanöver außenrum, ein Move, der Sascha Roos und Timo Glock, der ja letzte Woche netterweise für mich getippt hat, das lösen wir heute auch noch auf, wirklich verzückt hat. Glaubst du, das macht auch viel aus jetzt für ihn, diesen Unterschied vom Lando Norris letztes Jahr hin zu diesem Jahr?
Ja, total. Das ist ja das, was ich gerade auch sagte. Das macht was mit dir, wenn du weißt, dass du jetzt die unangefochtene Nummer eins im Team bist und du auch die Unterstützung von deinem Teamkollegen auf deiner Seite weißt. Denn das ist das, worauf es am Ende ankommen wird, dass auch ein Oscar Piastri in der Lage ist, Lando Norris zu helfen. Ich mache immer gerne den Rückverweis auf den Anfang der Saison, wo wir gesagt haben, es wird vielleicht gar nicht der Fahrerweltmeister aus dem Team des Konstrukteursweltmeisters, sondern der Fahrerweltmeister, der den besten Teamkollegen für sich auf seiner Seite hat, der ihm dann vielleicht auch so ein bisschen hilft, die letzten wichtigen Punkte zu sichern, um dann wirklich Weltmeister zu werden. Und Lando Norris, der kann aus eben diesem Selbstverständnis, dieser Selbstsicherheit dann auch genauso agieren, wie er jetzt agiert. Man muss fairerweise sagen, dass Lando Norris ja schon das ganze Jahr über Oscar Piastri ziemlich hinter sich lässt, ziemlich deutlich sogar, ne? Also die ersten Rennen, die waren natürlich gespickt von technischen Defekten auf beiden Seiten, aber insbesondere Lando Norris hat sie erwischt, musste früh eine Motorenstrafe hinnehmen. Man hatte aber immer das Gefühl, wenn die beiden dann unterwegs waren, dann war Norris immer schneller. Ja, und er war auch immer stabiler und immer besser. Und das zeigt sich jetzt mehr und mehr. Und ich glaube, dass Lando Norris jetzt auf dem besten Weg dahin ist mit ja, dieser Art und Weise, mit der er ja auch viele auf seine Seite gebracht hat, jetzt auch wieder ranzurücken an die Fahrer da vorne, ne? Und ich meine, zu so einem Manöver wie gegen Hamilton und Antonelli gehört jede Menge Mut, aber eben auch jede Menge Können. Du musst genau wissen, wo du reinstechen kannst, um dein Manöver nicht zu gefährden. Und das hat Lando Norris perfekt gemacht. Und von daher sind das gepaart mit den Momenten, die er jetzt in den Rennen hat, glaube ich, ganz wichtige Elemente, um sich für die nächsten Wochen noch mal mehr Selbstvertrauen anzufahren und an seine Chance zu glauben. Denn an die Chance kann er zumindest glauben und das motiviert ihn ungemein, das merkt man.
Eine letzte provokante Frage zu diesem Thema, Kevin. Diese ja doch größere Lücke, die jetzt zwischen Lando Norris und Oscar Piastri klafft, glaubst du, das ist das Ergebnis dessen, dass Lando Norris wirklich qualitativ der bessere Fahrer ist und das jetzt auf die Strecke bringt? Oder glaubst du, dass Oscar Piastri wirklich auch durch dieses letzte Jahr gebrochen ist und das jetzt auch der Vorteil einfach für Lando Norris ist? Wie ist da so dein Bauchgefühl einfach?
Tja, das ist jetzt eine fiese Frage, weil ich glaube immer noch, dass Oscar Piastri, wie du schon angesprochen hast, ein Stück weit gebrochen ist aufgrund dessen, was letztes Jahr gelaufen ist und er mit McLaren einfach so nicht mehr arbeiten kann. Das ist halt eine Frage, die ich so nicht beantworten kann. Mein Bauchgefühl sagt mir, wenn Oscar Piastri in einem Auto sitzt, in einem Team sitzt, wo er sich 100% wohlfühlt, wo er gerne für arbeitet und wo er weiß, er ist vielleicht die Nummer 1 und er feiert den Erfolg, dann sehen wir vielleicht auch einen anderen Oscar Piastri, weil der ist ja, die sind auf einem ähnlichen Niveau. Ne? Also da ist jetzt keiner irgendwie meilenweit besser als der andere, meilenweit schneller als der andere, meilenweit stabiler als der andere, sondern es ist dann eben so dieses Gefälle, was sich innerhalb eines Teams ergibt, wenn der eine Nummer Weltmeister wurde letztes Jahr in einem Team, wo es einen Teamkampf gab, wo der andere sich benachteiligt fühlte und das ja auch öffentlich gemacht hat. Jetzt nicht auf eine sehr provokante Art und Weise, wie wir Piastri kennen, aber es ist dann halt eine sehr suffisante Art und Weise gewesen mit kleinen Sticheleien. Und trotzdem würde ich dir gerne eine Antwort geben und sage, Stand jetzt ist Lando Norris der bessere Fahrer. Mal gucken, wie es dann wird, wenn Oscar Piastri wirklich mal das Team wechseln sollte. Sein Manager hat er ja offenbar schon gewechselt oder zumindest mal auf die Ersatzbank gesetzt mit Mark Webber. Vielleicht tut ihm das auch ganz gut. Und ja, aktuell fehlt halt Oscar Piastri so ein bisschen der Beweis oder er müsste uns den Beweis erbringen, dass er auf dem gleichen Niveau ist, auf dem er letztes Jahr war. Und dann wird man zwangsläufig zu der Erkenntnis kommen, dass er das dieses Jahr nicht ist.
Ja, ja, da habe ich tatsächlich auch fast nichts mehr hinzuzufügen, denn fast, ich glaube, ja. fast auch nichts mehr. Nee, eigentlich gar nichts. Ich glaube, vielleicht, Kevin, vielleicht ein spannendes Thema auch, wenn wir nächste Woche auf Monza vorschauen, wo wir uns ja vielleicht noch mal ein bisschen mit beschäftigen können. Du hast es gerade gesagt, Mark Webber ist natürlich ein Thema. Oscar Piastri war auch heute in der Kolumne, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, bei den Kollegen von Formel1.de Thema. Ich glaube, da können wir ja vielleicht vor Monza auch noch mal ein bisschen genauer drauf blicken, denn Oscar Piastri wäre natürlich einer der jetzt noch verbliebenen Kandidaten, der in der Silly Season natürlich noch mal was ins Rollen bringen könnte. Viele Verträge wurden oder werden so langsam immer klarer. Oscar Piastri ist natürlich einer derjenigen, der vielleicht den Wechsel anstrebt, aber dann natürlich auch eine Lawine auslösen könnte, weil es natürlich dann nicht zum Top-Team geht. Da werden wir uns aber dann zu gegebener Zeit mal mit beschäftigen, um nochmal den Bogen zu Lando Norris zu machen und dann den Bogen zu unserem nächsten Thema. Bevor jetzt zu viele Leute glauben, dass wir Lando Norris schon wieder zum Weltmeister machen. Also ganz kurz gesagt, es sind noch immer 83 Punkte. 83 Punkte auf Kimi Antonelli und um ihn und seinen Teamkollegen George Russell soll es jetzt gehen, denn Mercedes hat augenscheinlich und nach eigenem Aussagen vielleicht nicht mehr das allerschnellste Auto, das was zu Beginn ja eigentlich Usus war diese Saison, also man hat ja geglaubt, dass Mercedes diese Weltmeisterschaft im Alleingang einfährt und ja, Aktuell führen die beiden Mercedes-Fahrer die Weltmeisterschaft an. Kimi Antonelli mit 242 Punkten, George Russell mit 183. Aber jetzt sind eben in den letzten Wochen und Monaten doch einige Rennen an die Konkurrenz gegangen, an Ferrari und McLaren. Um erstmal auf Kimi Antonelli zu kommen. Prinzipiell glaube ich für ihn ein gutes Wochenende, weil er hat sich vor George Russell dann am Ende im Rennen platziert, nachdem das im Sprint ja nicht geklappt hat. Seine direkten Konkurrenten, und das sind Stand jetzt George Russell und Lewis Hamilton, die übrigens, um das Ganze voll zu machen, beide punktgleich mit 183 Punkten auf Platz 2 sind. Die hat er erstmal in der Tasche, die hat er auf der Strecke in der Tasche gehabt. Also soweit, so gut. Aber dieses Selbstverständnis, was wir eine ganze Zeit lang hatten, dass ein Kimi Antonelli aus jeder Lage diese Freistöße eigentlich noch in den Winkel schießt und die Rennen am Ende gewinnt, die geht so langsam ein bisschen verloren. Wie hast du Kimi Antonelli an diesem Wochenende erlebt? Und glaubst du schon, dass man sagen kann, dass es nichtsdestotrotz, auch wenn es kein Sieg war, für Kimi Antonelli ein gutes Wochenende war? Denn ich muss immer daran denken, an das, was unter anderem auch Niki Lauda sagte, diese ganz alte, platte Rennfahrerweisheit: wenn du nicht gewinnen kannst, werd einfach Zweiter. Und auch Alain Prost, der Doktor, der Professor, jetzt bringe ich sie hier schon durcheinander, den Valentino Rossi und Alain Prost. Glaubst du, er macht jetzt genau das, was er machen muss, um am Ende Weltmeister zu werden? Oder siehst du da eine Gefahr, dass das doch jetzt eine andere Richtung annehmen könnte? Und dann kommt jetzt nämlich dazu meine provokante These. Glaubst du, diese erste Stallorder von Mercedes, die jetzt mehr oder weniger ausgesprochen wurde, glaubst du, die ist ein Indikator dafür, dass man sich bei Mercedes nicht mehr so sicher ist, dass man das Ganze im Zweikampf einfach geschultert bekommt und am Ende der Weltmeister auf jeden Fall einen Stern auch auf der Brust trägt? Er könnte ihn im Motor haben mit Lando Norris, aber auf der Brust tragen ihn ja nur die beiden.
Ein Stern. Also ich musste ja ein bisschen schmunzeln, dass Sky Deutschland zum Beispiel an diesem Wochenende den Reifecheck bei Kimi Antonelli gemacht hat. Ne? Also manchmal finde ich das schon sehr witzig. Vor ein paar Wochen noch sagt man, ja hier, ne, den kann keiner einholen, jetzt macht man Reifechecks. Also vielleicht will man das Ganze spannender machen, als es wirklich ist. Weil ich glaube, Kimi Antonelli ist so stabil, der ist so reif, wenn man das so nehmen will, das Wort, dass ich mir aktuell keine Gedanken darüber mache, dass Kimi Antonelli nicht Weltmeister wird, wenn er es nicht selber irgendwie verbockt oder wenn das Auto nicht irgendwie schlapp macht. Ne? Weil, was man festhalten muss, einerseits ja, er ist Zweiter geworden, andererseits, ich meine, er hat ja auch tolle Manöver gehabt, ne? Wie bei dem Restart zum Beispiel. Er hat direkt beim ersten Start am Sonntag ja auch schon seinen Platz gut gemacht und von daher glaube ich, dass es überhaupt gar kein Thema ist zu sagen, ja, der Antonelli, der merkt jetzt den Druck oder der Antonelli, der macht sich jetzt Gedanken darüber. Ich glaube ihm, wenn er sagt, ich mache mir darüber keine Gedanken, weil ich kann ja nichts beeinflussen. Ich kann nur fahren, ich kann mein Ding machen und am Ende schauen wir, was dabei rumkommt. Und ich kaufe ihm das wirklich ab. Also der ist so cool, der wird jetzt am Dienstag, wird er ja 20 Jahre alt, er wäre damit der jüngste Weltmeister aller Zeiten und ich glaube, es müssen trotzdem erstmal alle an ihm vorbei. Und deshalb würde ich mit einer provokanten These nicht mitgehen, dass diese Stallorder was damit zu tun hat, dass Mercedes sicher gehen will, dass zumindest mal ein Weltmeister am Ende Mercedes-Stern drauf hat. Man kann das so lesen. Ich verstehe auch, warum du das so liest, weil Toto Wolff ja auch bei jeder Frage an diesem Wochenende, wenn es um Kimi Antonelli geht, eigentlich über George Russell gesprochen hat. Und da sind wir wieder beim Thema, was ich gesagt habe, zu Beginn der Saison und gerade auch bei McLaren, der Weltmeister, der Fahrerweltmeister könnte der werden, der den besten Teamkollegen hat. Und auf der einen Seite kann man jetzt sagen, der Russell hat sich jetzt einen Joker erspielt, ja, weil man wird vielleicht auch irgendwann mal dem Antonelli sagen, lass den Russell vorbei, dann sei es so. Denn am Ende haben wir aktuell einen Abstand von 59 Punkten zwischen Antonelli und Russell. Also selbst wenn man mal einen Sieg oder einen zweiten Platz dann abgibt an George Russell, wenn man dann sagt, okay, jetzt stellt sich Kimi in deinen Dienst, dann ist das immer noch nichts, was wehtut. Ja? Weil die Punkte, die dann Antonelli macht, wenn sie sie stabil macht, werden auf jeden Fall reichen am Ende des Tages. Das Einzige, was Mercedes Sorgen bereiten sollte, ist die technische Komponente. Ich glaube auch übrigens nicht, dass das irgendein Negatives ist, dass man bei Mercedes noch keine Updates gebracht hat. Im Gegenteil, auch da habe ich das Narrativ nicht wirklich verstanden an diesem Wochenende, dass man gesagt hat, ja, Mercedes muss unbedingt Updates bringen. Dass noch kein Team Mercedes so signifikant überholt hat, zeigt eigentlich, dass die Basis von Mercedes extrem stark ist und man gar nicht in der Not ist, da jetzt große Updates zu bringen. Denn was macht man? Man spart jede Menge Geld, man bekommt die Möglichkeit, die Updates nach hinten rauszuzögern und kann dann nochmal zuschlagen. Also ich würde mir als Konkurrenz eher Sorgen machen, dass Mercedes so spät Updates bringt. Und das bedeutet überhaupt nicht, dass die schwächer sind oder so. Jetzt gewinnt Norris mal 2 Rennen in Ungarn und in Holland, wo Mercedes nicht gut ist. Mal schauen, wie es dann im Monza wird. Ne? Ich meine, da ist Russell natürlich dann in der besseren Position. Der kann dann eventuell von einer Pole Position das Rennen dann auch irgendwo bestimmen. Muss er dann auch. Kimi Antonelli kann im Grunde genommen völlig frei fahren. Ne? Der muss in der Qualifikation höchstens mal weiter vorne landen, um dann von Platz 11, 12, 13 zu starten. Und dann ist alles das, was er mitnimmt, eigentlich ein Bonus. Er muss halt nur zusehen, das Rennen zu beenden. Und ich glaube, deshalb sind die Karten absolut in den Händen von Kimi Antonelli, sind sie auch weiterhin. Und ich glaube, es führt auch aktuell noch kein Weg an ihm vorbei. Ob diese Teamorder jetzt bei irgendeinem der beiden irgendwas auslöst, wage ich mal zu bezweifeln. Ich glaube auch nicht, dass es bei Mercedes jetzt irgendwie das große Drama auslöst, dass George Russell das gemacht hat. Ich glaube einfach, das war sehr, sehr sauberes Teamplay und da haben beide mitgespielt und das ist halt Mercedes-like. Ne? Am Ende des Tages wird man sehen, ob das dann wichtige Punkte sind, die Russell dadurch verloren hat. Ich bezweifle das. Ich glaube, dass der Abstand zwischen den beiden am Ende der Saison auch signifikanter sein wird, als es jetzt vielleicht aussieht. Und von daher alles gut aus Sicht von Kimi Antonelli.
Ja, du hast gerade angesprochen, Monza, sein Heim-Grand Prix steht an. Und dieser Grand Prix ist natürlich auch der Heim-Grand Prix des ja vielleicht größten Formel-1-Teams aller Zeiten, Ferrari. Und die sind in Zandvoort auf Platz 4 und 5 reingekommen. Und da schmeiße ich direkt mal so die erste Frage rein, Kevin. War das das Maximum? Wäre vielleicht mehr möglich gewesen? Was ist da deine Einschätzung? Denn dieses Heimrennen in Monza, man hat ja schon das Gefühl, dass Ferrari gerade jetzt in den, ja, ich möchte jetzt nicht provokant klingen, aber in den vielen Jahren, in denen sie jetzt nicht mehr um die WM wirklich fahren, natürlich ein Augenmerk drauf legt, dieses Rennen zu gewinnen. Wie schätzt du das Zandvoort-Rennen der Roten aus Maranello jetzt ein? Glaubst du, das war einfach das Maximum? Sie haben das rausgeholt oder wäre vielleicht irgendwie ein bisschen mehr möglich gewesen?
Ich befürchte fast, dass wenn Charles Leclerc früher Platz macht, dass für Lewis Hamilton ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Ich glaube, die Pace von Hamilton, die war so stark, dass er es aufs Podium geschafft hätte. Ob der da jetzt auf Platz 2 vorgefahren wäre, das weiß ich nicht. Um den Sieg wäre es wahrscheinlich nicht gegangen für ihn. Ich denke, Norris war zu stark dann auch insgesamt. Aber diese Runde, die er dahinter Leclerc festhing, ich denke, die war schon teuer. Und deshalb muss man das Rennen von Ferrari, finde ich, wirklich wieder in die Kategorie Eieiei Ferrari packen, aber auch eher in die Kategorie Eieiei Leclerc, weil ich finde schon, dass auch er so ein Stück weit von Situation zu Situation einschätzen muss, wann kann ich den Kampf gegen Lewis Hamilton kämpfen und wann muss ich auch einfach mal sagen, ich sollte mich mal in den Dienst des Teams stellen. Und ich bin ganz klar der Meinung, dass man bei Ferrari noch nicht eine vollwertige Teamorder ausrufen sollte für Lewis Hamilton. Dafür ist der Abstand zwischen Hamilton und Leclerc einfach nicht groß genug. Und das ist halt ein Fakt, der steht. Auf der anderen Seite denke ich mir, manchmal musst du als Fahrer auch mal was geben, um was nehmen zu können. Und ich denke, dass Charles Leclerc ein ganz großes Selbstverständnis von sich hat und von seiner Position bei Ferrari und demnach gar nicht akzeptieren möchte, dass man ihn dann auch mal zurückpfeift und sagt, jetzt lass den Lewis mal vor. Auf der anderen Seite sitzt Lewis Hamilton, der macht das auch ungerne. Aber ich glaube, wenn es darum geht, am Ende des Tages den Weltmeister zu stellen, da kommen wir wieder bei dem Thema raus, musst du in gewisser Weise ein gutes Teamwork haben. Und das hat Ferrari aktuell nicht. Die haben ein stabiles Auto, die haben ein schnelles Auto, aber wirklich ein miserables Teamwork. Denn was wäre denn passiert, wenn Leclerc ihn vorbeigelassen hätte? Es hätte keiner gerufen, der Leclerc, der wird jetzt hier vor das Schafott gestellt und dann muss er mal gucken, wo er bleibt, sondern man hätte das ja wunderbar anders drehen können. Auch ein Lewis Hamilton hätte das anders drehen können. Leclerc hätte Hamilton faktisch eh nicht halten können. Mensch, geil, Junge, dass du dich in den Dienst des Teams stellst, dass du da unterstützt. Ich werde dich auch unterstützen, wenn es drauf ankommt. Aber das macht oder nicht, das ist dann die andere Sache. Aber es gibt Leclerc ja viel, viel mehr Möglichkeiten, damit zu spielen, das auch einzufordern bei Ferrari und da auch wieder in eine Position zu kommen gegen Lewis Hamilton, die ihm vielleicht dann mal helfen wird. ist halt alles Hypothese, ich weiß, aber es ist eine spannende Hypothese, weil ich glaube, dass im Zweifel so eine Situation wie jetzt in Sandford die Position von Leclerc eher gefährden wird, als wenn er ihn vorbeigelassen hätte. Lirum larum, am Ende des Tages ist, glaube ich, Platz 4 und 5 das Maximum für Ferrari gewesen, weil man sich selber im Weg gestanden hat. Und das ist dann so ein bisschen die Quittung, die du mit nach Hause bekommst. Ne? Und von daher ist das Lehrgeld, man wird das aufarbeiten müssen, man wird in Monza ein Motorenupdate bringen, man wird alles daran setzen, dieses Heimrennen zu gewinnen. Und deswegen hat Ferrari in Monza den größten Druck. Unter Druck entstehen Diamanten, sagen die einen, aber manchmal entsteht aus Druck auch Explosionsgefahr. Und die sehe ich bei Ferrari jetzt allemal, insbesondere nach dieser Situation zwischen Leclerc und Hamilton.
Abschließend für unseren ersten Teil, Kevin, diese These, die du heute auch erwähnt hast, die du ja relativ früh auch schon gemacht hast, diese Saison, dass vielleicht derjenige mit dem in Anführungszeichen besten Teamkollegen Weltmeister wird. Wenn wir das jetzt mal so durchgucken, bei Norris und Piastri ist die Sache klar, da ist Norris unangefochten die Nummer 1. Bei Mercedes haben wir jetzt gesehen, George Russell stellt sich in den Dienst des Teams, er hat es gemacht in Sandford. Bei Ferrari habe ich jetzt keine Situation im Kopf, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wo es bisher irgendwie ohne Rad-an-Rad-Duell oder so mal abgelaufen ist. Glaubst du, wenn wir jetzt den Saisonverlauf einfach mal so wie er jetzt ist weiterspinnen, Lewis Hamilton ist weiterhin auf Platz 2, kämpft vielleicht indirekt um die WM und irgendwann sagt Ferrari an einem Tag X, Charles, let Lewis pass for the championship. Glaubst du, Leclerc wird es anstandslos tun und sich dann in den Dienst des Teams stellen? Oder könntest du dir vorstellen, dass da vielleicht auch so ein bisschen ein Pulverfass dann auch explodieren kann, was da gerade sich so ein bisschen befüllt?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, das ist jetzt rein mein Bauchgefühl, wenn es darum geht, Ferrari zum Weltmeister zu machen, wird sich Leclerc in den Dienst von Hamilton stellen, wenn er rechnerisch nicht mehr Weltmeister werden kann. Ich glaube, so viel Liebe zu Ferrari hat er dann schon, dass er da helfen würde, dass Ferrari ganz oben ist. Mit der Prämisse, dass wenn er das tut, im nächsten Jahr, wenn Ferrari wieder ein starkes Auto hat, genau das gleiche von Hamilton bekommt. Ob er das dann bekommt, das ist die andere Sache. Aber ich glaube, der Mann liebt Ferrari so sehr, dass er alles daran setzen würde, dass am Ende ein roter Weltmeister ist. So schätze ich ihn ein. Ob es dann der Realität entspricht, da muss ja auch erstmal Lewis Hamilton hinkommen. Ne? Also das ist ja auch noch so eine Sache. Am Ende des Tages steht jetzt George Russell mit Lewis Hamilton punktgleich auf Platz 2. Und Ferrari, ja, die haben schon viel investiert für dieses Jahr. Ich weiß nicht, wie viel da im letzten Saisondrittel noch geht mit Updates und Co. Thema Budget Cap, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, während Mercedes noch keine Updates gebracht hat. Ne? Also die werden nachlegen, das heißt, die werden tendenziell eher noch stärker. Ich sehe also eher die Gefahr für die Konkurrenz, dass die Updates von Mercedes so gut sein werden, dass sie nochmal ein Stück nach vorne rücken werden. Dann ist McLaren vielleicht noch potenziell dabei, aber der Abstand von Norris nach ganz vorne ist schon groß. Und den dann wegzuknabbern, wenn bei Mercedes keine Tendenz nach oben ist, stelle ich mir schwierig vor. Also sind wir dann doch wieder in einem Mercedes-internen WM-Kampf am Ende des Tages zwischen Russell und Antonelli. Aber sollte Ferrari drin sein und sollte Hamilton entgegen dem Wunsch von Charles Leclerc rechnerisch Chancen haben, Weltmeister zu werden und Leclerc nicht, dann glaube ich schon, dass Leclerc das machen wird. Aber ich glaube, bis diese Entscheidung kommt, hat er noch ein paar Rennwochenenden Zeit.
Da wird noch viel Aquaminerale fließen.
Ja. Warte, das mache ich auch erstmal. Erstmal einen Schluck Aquaminerale trinken.
Aquaminerale, genau. Und euren Schluck Aquaminerale oder vielleicht auch einen Schluck Starting Grid Kakao könnt ihr jetzt nehmen, denn wir gehen jetzt kurz in die Pause und danach sprechen wir über Red Bull Racing, über die Racing Bulls. Wir sprechen natürlich über Nico Hülkenberg, Fernando Alonso und haben noch ein kleines Tête-à-tête zwischen den Piloten von Williams. Das sind die Themen, die wir dann gleich noch für euch haben. Nach einer kurzen Pause hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Starting Grid Kakao.
Willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir schauen zurück auf den letzten Grand Prix in Zandvoort, fürs Erste zumindest, auf den großen Preis der Niederlande. Wir haben die Top 3 Teams besprochen und kommen jetzt zu einem Team, was sicher gerne auch als in die Riege der Top-Teams gefahren wäre. Aber es gab ein, ja, man kann schon fast sagen, Desaster für Max Verstappen. Bei eben jenem letzten Niederlande-Grand Prix crasht der Niederländer in der ersten Runde und fällt aus. Ganz, ganz bittere Geschichte für den viermaligen Weltmeister. Und dann gab es im Vorfeld schon ja eine kleine Krise, würde ich sagen, denn man hat sie, wie ich finde, doch gut gelöst mit Yuki Tsunoda. Denn Isaac Hatcher fiel aus für den Grand Prix der Niederlande für das Rennwochenende, wurde durch Liam Lawson ersetzt, der sein Comeback bei den Red Bull Racing gab. Sein drittes Rennen für Red Bull Racing. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass es beim ersten Mal nur zwei wurden und er jetzt die Hälfte davon schon wieder reingefahren hat, in einem Probeeinsatz quasi. Dafür auch ein Comeback von Yuki Tsunoda. Da würden wir natürlich auch drüber sprechen. Aber fangen wir mal kurz mit Max Verstappen an, Kevin. Man muss sagen, es war einer der sich doch langsam vielleicht häufenden Fehler von Max Verstappen ist, wird er doch immer sehr von Red Bull Racing darauf Wert gelegt, die Fehler meistens dann doch eher bei sich zu suchen als bei Max Verstappen. Und ich glaube, da ist auch sicher was dran, denn Max Verstappen ist, und das müssen wir, glaube ich, auch klar sagen, über jeden Zweifel erhaben, was sein fahrerisches Können angeht. Aber gerade jetzt die Vertragsverlängerung bis 2030, sie ist durch. Max Verstappen bleibt bis zum Ende des nächsten oder bis zum Ende dieses Motorenreglements bei Red Bull Racing auf dem Papier. Wir wissen alle, Papier ist geduldig und auch ein Vertrag ist nur so viel wert wie das Papier, wo er drauf gedruckt ist. Aber wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass Max Verstappen diesen Vertrag erfüllt. Abschiedsrennen in Zandvoort, die große Vertragsverlängerung. Und wie man hört, die schmeckt, Kevin. Die schmeckt, diese Vertragsverlängerung. Und dann wirklich dieses absolute Worst-Case-Desaster, der Super-GAU, aus in der ersten Runde durch einen Fahrfehler, kommt innen, ja, so ein bisschen auf den Körb, da, wo das Wasser noch lag von diesem vorhin von dir angesprochenen Regenschauer vor dem Rennen. Und dann knallte er in die Bande. Gott sei Dank, muss man sagen, kam er da auch sehr glimpflich davon, denn für mich ist es immer, man hat es ja im ersten TV-Bild gar nicht so gesehen, weil das ja sich hinter dieser Werbebande vor der Stadt Zielgeraden abspielte. Aber ich habe mir danach nur gesagt, Gott sei Dank kein T-Bone irgendwie, weil er ja doch einmal quer über die Strecke ging. Alle sind da Gott sei Dank drum rumgekommen. Ja, was macht das mit Max Verstappen? Ist das seine neue Realität, dass er jetzt eben nicht mehr, und das war ja in den letzten Jahren wirklich so das Gefühl, dass Max Verstappen einfach alles machen konnte. Der hätte, glaube ich, auch über eine Eisscholle fahren können und er hätte es irgendwie gerettet. Und jetzt, genau zu diesem Zeitpunkt, knallt es da halt. Was ist da so deine Einschätzung? Was hast du dir auch gedacht, als Max Verstappen da auf drei Rädern an der Bande stand?
Es ist ihm scheißegal. Ich glaube, es ist ihm wirklich scheißegal. Es ärgert ihn sicherlich am meisten, dass er seinen Fans da keine Show bieten konnte, weil der wusste natürlich, dass er mit diesen Bedingungen als ja derjenige, welcher da noch irgendwie aufholen kann, und dann hat er es ein bisschen übertrieben. Ist doch schön zu sehen, dass er noch Mensch geblieben ist und die Autos doch nicht so leicht handelbar sind, wie er das denkt. Ja, also so ein Stück weit finde ich schon, ist es Karma diese Saison. Also ja, die Kritik an dem Reglement, die ist vollkommen verständlich und haben wir ja auch schon oft gesagt, er hat da auf jeden Fall seine validen Punkte. Aber ich glaube, manchmal muss man auch so ein bisschen der Situation mit Positivität entgegenblicken. Und wenn du das längere Zeit nicht tust, dann kriegst du da auch ein bisschen einen hinterher manchmal. Und so ist das. Ich bin froh, dass er unverletzt geblieben ist. Ich bin froh, dass drumherum nichts passiert ist, dass Pierre Gasly ausweichen konnte. Also als ich das gesehen habe, dachte ich schon, boah, ist schon heftig eingeschlagen. Ne? Aber es ist im Grunde genommen so eine Art typischer Ovalunfall gewesen, wenn man so will. Ne? Also unten die Linie berührt und dann nach oben in die Kontrolle verloren, in der Mauer gelandet. Also das ist einfach an einem Wochenende, wo er sich eh nicht gut gefühlt hat, war das im Grunde der logische Schlusspunkt. Ne? Also entweder gewinnt er das Rennen oder eben aus in Runde 1. Witzigerweise, Grüße gehen raus an Marcel Becker, habe ich eben um 14.45 Uhr geschrieben, Verstappen raus in Runde 1, Bachti vorbei. Gut, ich habe seherische Fähigkeiten, die Lottozahlen für Samstag sind.
Kevin, sag sie nur mir bitte.
Nein, also das ist dann schon einfach, da ist viel zusammengekommen. Und er selber wird sich darüber natürlich am meisten geärgert haben, weil vielleicht was drin gewesen wäre. Ne? Bei diesen Bedingungen gerade am Anfang Da hätte er noch den einen oder anderen Platz gut machen können. Und es spricht für ihn, dass er da ans Limit geht. Er hat das Limit gefunden. Passiert auch einem vierfachen Weltmeister. Wird ihn jetzt nicht weiter irgendwie beschäftigen, glaube ich. Der wird sich jetzt ein bisschen gesunden bis Monster und dann wieder angreifen. Und wie du schon richtig gesagt hast, durch die Verlängerung wird ja alles ein bisschen süßer in den nächsten Jahren. Zweimal warm Essen am Tag geht. Das freut mich für ihn und ich glaube, jetzt geht's für ihn darum, gesund zu werden. Das wünsche ich ihm und wie gesagt, ich bin froh, dass er gesund geblieben ist nach diesem Unfall. Und manchmal muss man die Situation vielleicht ein bisschen positiver sehen, um positivere Ergebnisse zu ernten. Das ist vielleicht das, was ich noch dazu sagen möchte.
Ja, definitiv ein valider Punkt, was du sagst, Max Verstappen. Die Saison scheint ein bisschen so das Karma der Vergangenheit in ja, ein Heim zu suchen. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Wer jetzt aber mal die Möglichkeit hatte, ein bisschen sich wieder zu zeigen und auch seine persönliche Redemption zu fahren, war Liam Lawson, sein Teamkollege für dieses Wochenende. Liam Lawson wurde Siebter, heißt Best of the Rest, kann man sagen. Hat also eigentlich das Maximum aus dem Red Bull rausgeholt. Genau das gemacht, was er damals hätte tun sollte, als er diesen Sitz eben noch feste innehatte für kurze Zeit. So ein bisschen die Red Bull Sommeredition 2025 war es, ne?
Die Frühlingsedition.
Ja, die Frühlingsedition.
Irgendwie was gibt's für Früchte? Ja, Kotzfrucht in Neuseeland war das ja dann eher, ne? Da eher Speit wieder die Nummer.
Ja, das war wie gesagt ein kurzer Trip. Jetzt durfte er noch mal Platz nehmen im dunkelblauen gefärbten Red Bull. Und hat das eigentlich wirklich gut gemacht, Kevin. Ich weiß ja, dass du bei Liam Lawson ja auch kritisch warst in der Vergangenheit, auch was seine Performance bei den Racing Bulls, gerade im Vergleich zu Arvid Lindblad angeht. Glaubst du, dass Liam Lawson damit sich auch persönlich so einen kleinen Befreiungsschlag verschafft hat? Oder denkst du, dass das am Ende, auch wenn es jetzt gut war, ab dem Tag, wo Isaac Hatcher eben wieder in diesem Auto sitzt, Liam Lawson wieder bei den Racing Bulls fährt, auch eigentlich dann egal ist und nicht mehr war als ein Aushilfsjob. Quasi, wir kennen es alle aus der Schule, der Aushilfslehrer, der vorbeikommt für eine Stunde und gelernt haben wir alle nichts, aber wir waren 45 Minuten unter Aufsicht.
Gut unterhalten.
Gut unterhalten. Wenn er dann den Videowagen, kennst du noch den mit dem Röhrenfernseher?
Ich hab den ja meistens holen müssen und anschließen müssen für die.
Ah, okay.
Ja. Der Schüler, der das machen durfte.
Der Techniker.
Der Technikgewinn. Ja, Liam Lawson. Also, ich finde das schon beachtlich, wie er das gemacht hat an diesem Wochenende. Und auch da bin ich ja zu Kreuze gekrochen in dieser Saison schon, dass ich die harte Kritik teils an Liam Lawson echt zurückfahren musste. Der macht das wirklich gut dieses Jahr. Der macht das sehr stabil dieses Jahr. Und was mir gefallen hat, ist, dass er von Beginn an wusste, was er davor hat. Nämlich locker an die Sache gehen, einfach fahren, nicht drüber nachdenken. Der muss da nicht bleiben, der muss nicht weiter gegen Max Verstappen fahren. Der muss auch niemandem was beweisen. Sondern der weiß, der wird im Monza wieder, also toi toi toi, Isaac Hatchers Handgelenk geht bis dahin wieder und er kann fahren. Der geht zurück zu den Racing Bulls, das ist sein Team. Das ist sein Auto, da fühlt er sich wohl, aber er konnte jetzt dieses Abenteuer machen. Und mit Einsätzen aufgrund von Handgelenksproblemen in Sandford kennt er sich ja aus. Ne? Hat das ja auch damals bei den Racing Bulls gut gemacht, als sich Daniel Ricciardo verletzt hat. Und von daher kann man nur ein großes Lob für Liam Lawson aussprechen. Es ist, glaube ich, wirklich ein Stück weit Genugtuung für ihn. Am Ende des Tages ist es vielleicht auch mehr das als irgendwas anderes zu sehen. Hey, ich kann's. Ja, man kann mich in dieses Auto setzen und ich hole die Punkte. Perspektivisch macht das natürlich Werbung für ihn, dass er in der Red Bull-Familie bleibt und vielleicht dann nochmal irgendwann eine vollwertige Chance bei Red Bull Racing bekommt. Er und Max Verstappen verstehen sich ja prächtig. Verstappen selber sagt ja auch, dass man ihn zu früh hat gehen lassen letztes Jahr. Und für ihn, für Liam Lawson, bedeutet dieser siebte Platz, wenn man jetzt mal die 10-Sekunden-Strafe abrechnet, die er sich da eingeheimst hat wegen des Verstoßes gegen die gelbe Flagge, dann hat er seinen Job erfüllt. Er kann mit Stolz auf diesen Job zurückblicken und kann jetzt wieder zurückgehen und sich gegen Arvid Lindblad weiter behaupten. Und das ist ja auch eine Aufgabe, ne? Also Arvid Lindblad musst du auch erstmal schlagen diese Saison. Der Lindblad, der macht das richtig gut, aber der Lawson eben auch. Und von daher war das jetzt mal gut. Ich finde auch gut, wie Red Bull das gemacht hat, muss ich ehrlicherweise sagen. Es war ja so eine Mischung aus, wir belohnen den Lawson für seine Hartnäckigkeit, belohnen ihn dafür, dass er nicht aufgegeben hat. Vielleicht auch ein Stück weit zu zeigen, wir sind nicht mehr das Red Bull Racing unter Christian Horner, sondern mit Laurent Mekies, da weht ein anderer Wind im Team, ein menschlicherer Wind im Team. Und man konnte Yuki Tsunoda bei den Racing Bulls wieder eine Chance geben, musste jetzt nicht an einem Sprintwochenende einen Nikola Zolov da reinsetzen, der dann unter ganz anderen Aufgaben gestanden hätte. Bei Tsunoda ist auch eine sichere Bank. Da weißt du, was du kriegst. Es ist nochmal eine weitere Benchmark für Arvid Lindblad. Und ich finde, das hat man sehr, sehr gut gehandelt. Auch die gesamte Außendarstellung am Wochenende, was diese Fahrerrochade anging, war sehr, sehr gut. Und ich glaube, so können alle mit erhobenem Haupt aus diesem Wochenende rausgehen. Auch Yuki Tsunoda bei den Racing Bulls mit einer insgesamt guten Leistung. Und so Isaac Hadjar in Monza wieder fit ist, wird er wieder da drin sitzen. Und ich glaube, wenn das nicht der Fall sein sollte, dann werden sie es genauso weitermachen, weil sich das wirklich als erfolgreiche Wechselrochade gezeigt hat.
Jetzt gab es da noch eine Sache zum Thema Racing Bulls und zwar eine Kritik von Pierre Gasly, oder was heißt Kritik? Aber Pierre Gasly hat mal anklingen lassen, dass sein Rennen auch so ein bisschen an dem Teamzusammenhalt der Racing Bulls gescheitert ist. Und da muss ich sagen, ist mir eine Geschichte aufgefallen, nämlich hat mich vor ein paar Wochen mal mein Schwager angesprochen, der auch Formel 1 guckt und großer Nico Hülkenberg-Fan ist. Und der sagte mir damals schon, achte mal auf die Racing Bulls, die, weil es da Nico Hülkenberg ja immer der Elfte war und immer versucht hatte, die Punkte zu kommen, die hängen immer so nah aneinander, die spielen dieses Spiel schon eine ganze Zeit. Und dann ist mir auch so Monaco eingefallen, wo sie es ja auch gemacht haben. Glaubst du, dass die Racing Bulls das schon bewusst ausnutzen, dass sie, ich meine, jetzt saß Yuki Tsunoda drin, klar, aber auch er ist ja auf einem Level in Anführungszeichen mit Arvid Lindblad unterwegs gewesen. Glaubst du schon, dass die ihre Gleichwertigkeit auch ausnutzen, um genau diese taktischen Kniffe zu machen? Und für wie klug hältst du das, wenn sie das machen? Jetzt in Zandvoort ist es ja, hat es am Ende nicht geglückt, sie haben keine Punkte geholt, sind Elfter und Zwölfter geworden, genau, Elfter und Zwölfter geworden. Denkst du, das ist irgendwie so ein bewusstes Ding der Racing Bulls oder ergibt sich das einfach dadurch, dass die Fahrer eben so nah auf einem Niveau sind?
Ich verstehe das Problem nicht. Was soll das Problem liegen? Ist doch ein Teamsport.
Klaus Kinski, sind Sie das?
Ja, ich weiß jetzt nicht, was Sie wollen. Also ich weiß nicht, was Gasly will. Da soll der Gasly schneller fahren. Also wenn ich das höre, wenn ich das schon höre, was ist das denn? Der Gasly. Weißt du? Der Gasly.
Ich verstehe die Frage nicht.
Wir müssen den Trainer fragen, nicht mir. Ich habe so eine Scheißfrage, habe ich noch nie gehört. Nein, ernsthaft. Ich weiß nicht, wo das Problem sein soll. Weil das ist doch eigentlich wunderbar. Also wenn du im Mittelfeld, was eh schon so eng und umkämpft ist, die Möglichkeit hast, mit ein bisschen Teamwork da andere Teams vor Aufgaben zu stellen und deine Punkte zu maximieren, dann musst du das machen. Und die Racing Bulls, die sind ein Top-Team. Also es ist wirklich ein Top-Team, also im wahrsten Sinne des Wortes. Lindblad und Lawson funktionieren wunderbar miteinander. Tsunoda hat sich nahtlos eingereiht in diese Teamarbeit. Also dann will ich das auch machen. Das Problem bei Alpine ist halt, die haben nur einen Fahrer, der das kann. Und der andere Fahrer, der dümpelt halt jetzt wieder rum. Ja, und so stehst du dann alleine da. Natürlich ärgert dich das. Aber denen da jetzt einen Strick draus zu drehen oder zu sagen, das liegt nur daran, die haben ein gutes Auto, die haben ein gutes Team, die haben gute Ergebnisse. Punkt.
Aber Pierre Gasly hat ja angekündigt, wie einst in den 80ern fahre in Urlaub. Eines Tages wird er sich rächen. Ja. Mal gucken, wann Franco Colapinto wieder einen Sahnetag hat, um das wirklich real werden zu lassen. Aber ja, kommen wir jetzt mal zu dem Mann.
Ich sehe es bei Colapinto nicht mehr kommen. Also es ist jetzt Zeit.
Also glaubst du, er wird sein Cockpit räumen und Oscar Piastri wird als der verlorene Sohn?
Also ich sag mal, Colapinto ist jetzt wieder auf Normalmaß gestutzt, ne? Nach ein paar starken Rennen, jetzt wieder so ein bisschen.
Kaum ist die Brutsaison vorbei und die Hecken dürfen geschnitten werden. Ne?
Ist er wieder durch, ne? Also, ich weiß nicht, das Gefälle ist schon wieder ordentlich bei Alpine, finde ich. Also von daher wüsste ich jetzt nicht, was da dafür spricht, nicht einen anderen Fahrer reinzusetzen. Aber das ist ein Thema für eine andere Ausgabe. Da werden wir nochmal ein bisschen dezidierter drauf gucken, was da die Möglichkeiten bei Alpine auch sind. Aber ist schon enttäuschend. Und deswegen, glaube ich, ist die Kritik auch ein bisschen, die Gasly an den Racing Bulls richtet, auch ans eigene Team gerichtet, ne? Dass sie eben nicht die Möglichkeiten haben. Weil wenn du die Möglichkeiten hast, dann musst du das ja ausspielen. Das Gleiche gilt ja auch für Audi, ne? Also da sind Hülkenberg und Bortoleto ja auch auf einem gemeinsamen Niveau unterwegs. wenn die die Möglichkeit haben, dann wäre es ja schön blöd, das nicht zu nutzen und das Teamgame zu spielen, wenn du die Möglichkeit hast, ein oder sogar beide Fahrer bei einem guten Ergebnis in die Top 10 zu bringen. Also ja, also da muss man bei Gasly, glaube ich, auch die andere Lesart ansetzen und sagen, der übt da auch Kritik an seinem eigenen Team, dass er eben keinen zweiten Fahrer neben sich hat, der auf dem gleichen Niveau fährt wie er.
Siehst du, und das ist das, was ich also an der Zusammenarbeit mit dir mag, Kevin. Du öffnest mir auch immer mal eine andere Sichtweise. Finde ich einen interessanten Punkt, ja? Finde ich eine gute. Danke. Kommen wir zu eben angesprochenen Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg, habe ich schon Nico Hülkenberg gesagt? Also Nico Hülkenberg. Hülkenberg. Holt Punkte für Audi. Top. Famos, muss man sagen, wie sich das doch dann entwickelt. Wir mussten erst schimpfen, Kevin. Wir mussten erst schimpfen und jetzt kriegt Audi es wirklich hin, konstant Punkte zu holen. Gabriel Bortoleto ist leider in derselben Kurve wie Max Verstappen an dem Projekt Punkte für Audi gescheitert, in der ersten Runde ebenfalls. War noch ein riesiger Schreckmoment, also das muss man jetzt mal wirklich allen Ernstes sagen, wie Nico Hülkenberg ihm da ausgewichen ist. Das war ein Reflex, wirklich Wahnsinn, nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn die beiden sich da eben dann getroffen hätten. Durch den Qualm durch erahnt, wo Gabriel Bortoleto gleich ist, ausgewichen. Also
ich glaube,
alleine schon
pures Glück. Also ich glaube, einfach Glück. Also das ist Timing, es war einfach opportunes Timing. Ich glaube, das sieht der auch selber so. Natürlich waren da gewisse Reflexe dabei, aber ich glaube, grundsätzlich war das einfach Glück. Also, dass es da nicht gekracht hat und Kapital gekracht hat, ey, boah. Da habe ich einen viel größeren Schrecken bekommen als bei Max Verstappen am Ende, muss ich sagen. Weil diese Unfälle von Verstappen, wenn man mal IndyCar guckt, Ovalrennen guckt, dann sieht man diese Unfälle ja wirklich zuhauf. War natürlich für einen Formel-1-Unfall durchaus heftig, aber boah, als man diese Onboard von Nico Hülkenberg gesehen hat, wie dieser Qualm aufzieht und er da wie Edge durchläuft, und man denkt sich nur, on this day he saw clearly. Ne? Das war schon echt pures Glück und das weiß er auch. Und ich finde, dann ist doch sind diese Punkte nochmal umso verdienter. Ne? Also dir steht der Schutzengel bei und am Ende des Tages schaffst du es auch noch, die wichtigen Punkte zu sammeln für Audi. Und ja, wir sind ja die bösen Jungs von Starting Grid, wenn es um Audi geht. Und das sind wir ja gerne gewesen. Weil manchmal muss es eben die ehrliche Stimme geben, die sagt, wenn es nicht läuft. Ja, und dann nimmt man das ja wahr und dann zack, läuft es. Ja, es war natürlich auch der Auftritt von Carrie Schreiner, die Positivität, die sie reingebracht hat in der Sommerpause hier bei Starting Grid, könnt ihr euch auch noch anhören. Das Sommerinterview mit ihr, der F1 Academy Mentorin bei Audi. Nee, also insgesamt wirklich ein gutes Wochenende für Audi. Gabriel Bortoleto hat sich ja auch wirklich gut verkauft, aber Nico Hülkenberg dann im Rennen am Sonntag, auch da tolle Aktion gegen Pierre Gasly zum Beispiel gezeigt, ne? Auch gegen Arvid Lindblad. Also genau diese Situation, das sind ja auch die Nico Hülkenberg extrem viel Spaß machen und wo er sich auch nochmal zeigen kann und beweisen kann. Weil allzu häufig ist es ja dann doch so, du bist gar nicht in der Lage, über Duelle dann deine Position und deine Punkte zu holen, sondern du wirst ein bisschen vorgespült, dann hast du mal was Strategisches, dann hast du ein bisschen Glück, dass vorne jemand ausscheidet von den Top-Teams und dann bist du auf einmal da. Aber jetzt hier muss man sagen, das hat er sich verdient, das hat er sich erarbeitet, das hat er sich erkämpft im Rennen. Und deswegen, finde ich, sind das ganz, ganz wichtige Punkte für Audi auch, um zu sehen, im Mittelfeld können wir auch agieren und nicht nur reagieren. Ein Schritt nach vorne für das Team. Und ich finde für Nico Hülkenberg ein Top-Ergebnis gegen einen Teamkollegen Gabriel Bortoleto, der ihm dieses Jahr auch nochmal eine große Aufgabe bereitstellt. Also top gelaufen für ihn.
Ja, und top gelaufen für Audi, denn das deutsche Werksteam punktet jetzt zum vierten Mal hintereinander, also hat gerade wirklich eine Serie und wer in diesem Jahr absolut noch keine Serie hatte, Kevin, aber jetzt das, also es ist das zweite Mal, dass sie punkten, es ist das zweite Mal, dass er punktet, aber das erste Mal, wo man wirklich sagen kann, er hat es auf der Strecke durchgebracht. Fernando Alonso holt zwei wirklich Meilensteinpunkte für Aston Martin, denn durch clevere Taktik, durch ja diesen Fernando Alonso Vibe eben auch auf den abgekauten Dingern seine Plätze noch zu verteidigen und alles rauszuholen, genau darauf aufbauend hat Aston Martin jetzt zwei Punkte geholt. Und die große Frage, die sich stellt, ist das der Anfang von was ganz Großem? Oder war das jetzt auch eher so ein bisschen dieser Dynamik geschuldet? Wir hatten ja noch die VSC-Fälle, wir hatten am Anfang die rote Flagge, da ist ja Fernando dann auch schon von Platz 18 am eigentlichen Start auf Platz 14 vorgesprungen in der Anfangsphase. Wie ordnest du das ein und wie viel Hoffnung hast du für die Abermillionen Fernando Alonso-Fans, die diesen Podcast hören, dass jetzt vielleicht das neue Normal wird, dass Fernando Alonso wieder Punkte sammeln kann?
Erstmal gehen Grüße raus an unseren Hörer Falco aus der Starting Grid Telegram-Gruppe, der die kühne These aufgestellt hat vor dem Wochenende, dass Aston Martin aus eigener Kraft Punkte holt. Also,
stimmt, ich mein, dieses verdammte Orakel.
Ja,
genau. Dieses verdammte. Falco, Kuss ja. an dich.
Ja. Aber wie viel eigene Kraft war das eigentlich wirklich? Das muss man ja auch nochmal sagen. Ne? Du hast es ja gesagt, bisschen VSC-Glück, guter Start von Alonso. Im Grunde ist aber auch vollkommen egal. Am Ende stehen die Punkte. Er ist, glaube ich, der erste Fahrer seit Graham Hill, der es mit über 45 Jahren zu Punkten in der Formel 1 schafft. Und das ist dann schon auch ein starkes Ergebnis für ihn in einer Phase, wo es ja auch um seine Zukunft geht. Ich glaube, dass spätestens in Madrid bekannt wird, was er macht nächstes Jahr, ob er vielleicht doch aufhört oder ob er zu Alpine wechselt oder ob er dann bei Aston Martin bleibt. Aber wenn das in die richtige Richtung geht, und es scheint es ja zumindest zu gehen, obwohl man fairerweise sagen muss, dass das Wochenende drumherum jetzt nicht so erfolgreich war. Ne? Da dümpelte man wieder in den Sphären rum, in denen man eh schon rumdümpelte, und das trotz des Motorenupdates von Honda. Da warten wir jetzt mal Monza ab, wie viel dieses Update wirklich bringt, wenn Aston Martin es in Monza wieder annähernd an die Punkte ranschafft. Ich glaube nicht, dass Punkte drin sind in Monza. Da sind andere Teams ein bisschen stärker. Aber wenn man es annähernd ranschafft, wenn man in der Qualifikation mal in Q2 einzieht mit einem der beiden Fahrer, also mit Alonso, und im Rennen nah dran ist, dann könnte man von einer Trendwende sprechen. Bis dahin ist das einfach ein Ergebnis, was man mitnehmen sollte, was man mitnehmen kann. Es ist noch nicht das neue Normal, das glaube ich schon. Ich glaube, da fehlt noch ein ganzes Stück dahin. Aber wenn man dann in solchen Rennen da sein kann, spricht das für die grundsätzliche Entwicklung im Team, und die ist positiv. Und deswegen, ja, kann man den Abermillionen Fernando Alonso-Fans eigentlich nur Mut machen, wenn das so weitergeht, dann kann er auch bei Aston Martin wieder erfolgreich sein. Grüße gehen übrigens auch raus in unsere anderen Gruppen, Starting Grid F1 Fans auf Facebook. Da könnt ihr gerne mal dazukommen und in den Messenger-Chat dazugehen. Da gibt es dieses Wochenende auch immer viel zu besprechen, viel zu erleben. Discord-Channel haben wir auch. Da könnt ihr auch gerne mit einsteigen und über die Formel 1 diskutieren. Telegram habe ich erwähnt. Alle Links dazu findet ihr in unseren Shownotes, sowie auch unsere Links zu unseren Social-Media-Kanälen. Folgt uns also auch gerne dort. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr Starting Grid bei Spotify zum Beispiel abonniert, dann haut auch mal auf die Glocke. Ja, ihr könnt es nicht mehr hören, bei YouTube könnt ihr das ja auch machen. Uns gibt es ja jeden Mittwoch auch auf YouTube. Da auch gerne abonnieren und auf die Glocke hauen. Dann bekommt ihr nämlich bei beiden Portalen oder bei beiden Apps eine Benachrichtigung, wenn eine neue Ausgabe online geht. Das Wichtige aber ist, gerade bei Spotify ist diese Glocke ein Punkt, den der Algorithmus ganz besonders gut findet. Ja, also wenn ihr diese Glocke betätigt, dann zeigt das noch mehr Leuten, hey, das ist cooler Content, das sind coole Podcasts. Also das würde uns sehr freuen. Damit könnt ihr unsere Arbeit bei Spotify gratis und kostenlos unterstützen. Freuen wir uns sehr, wenn ihr das machen würdet. Natürlich auch gerne kommentieren, in die Interaktion gehen mit uns, auf unseren Social Media Kanälen bei Apple Podcasts und Co. auch eine Rezension da lassen. Das würde uns sehr, sehr freuen, würde uns sehr unterstützen, und wir danken ganz herzlich. Küsschen aufs Nüsschen.
Ach, so schön. So schön. Kommen wir zu einem nicht so schönen Thema zum Abschluss. Und das ist das Team, was seit nunmehr 6 Rennwochenenden nicht gepunktet hat. Letztes Jahr richtig, richtig gut gearbeitet hat. Mit vor der Saison so ein bisschen unser Geheimfavorit war, auch mit einer nominell starken Fahrerpaarung. Carlos Sainz und Alexander Albon, nämlich Williams. Carlos Sainz hat jetzt seinen Vertrag verlängert bei Williams. Und voran geht's aber nicht wirklich, und zum krönenden Abschluss oder zur krönenden Kirsche dieser Torte gab es dann auch noch einen teaminternen Zusammenstoß am Ende von oder am Ende der Startzielgerade in Kurve 1. Dazu noch knapp gefragt, Kevin, ist das sinnbildlich für die aktuelle Situation bei Williams Racing?
Ich finde, die 30 Millionen bei Sainz sind ungefähr so gut wie die 30 Millionen bei André Schürrle damals investiert.
Ich lache nicht. André Schürrle hat mir letztens tatsächlich eine Dose Drill geschenkt, und ich fand ihn sehr nett. Also er war ein toller Spieler, und ich finde persönlich als Gladbach-Fan, der aus Dortmund kommt, wenn ein Spieler es schafft, den BVB 10 Millionen für jedes Tor, was er schießt, zu kosten, finde ich das lustig.
You know the drill. Ne? von dem Saft. Keine Werbung. Aber André, melde dich gerne, wenn du Werbung haben möchtest. Machen wir schon. Tja, Sainz und Williams. Es ist dann schon so bezeichnend, ne, dass es genau dann so passiert, wie es passiert. Weil im Endeffekt war die Performance auch da das ganze Wochenende wieder Müll. Und Albon war immerhin ein bisschen besser als Sainz. Und dann passiert Sainz genau so eine Nummer in der Woche, wo die Verträge verlängert werden. Bei Albon ja nur ein Jahr, bei Sainz Multi-Year. Und da spricht man ja, wie gesagt, von einem Volumen rund um 30 Millionen, was Williams da freimacht für ihn. Ich habe mich ja sehr, sehr, sehr in Rage geredet in unserem Telegram-Kanal über Carlos Sainz. Also ich finde, also wirklich wenig positive Worte über Carlos Sainz aktuell. Ich bin irgendwie Carlos Sainz müde. Ja, also ich würde mir wünschen, dass andere Fahrer eine Chance bekommen und eben nicht Carlos Sainz. Aber so ist das dann. Und wenn der jetzt nicht mal irgendwann Bock entwickelt, hinten rum zu fahren, dann weiß ich nicht, ob das jetzt zwingend besser wird in der nächsten Zeit. Ja, und für Williams, ey, da muss sich so viel verändern. Es ist wirklich krass, wie sich dieses Team zurückentwickelt hat im Vergleich zur letzten Saison. Es ist eigentlich, also man dachte zumindest letztes Jahr, okay, jetzt geht's wirklich in die richtige Richtung. Ne? James Fowles, das Ganze entwickelt sich und man muss sagen, all das, was man gesehen hat, war, glaube ich, sehr viel rosarote Brille und ein bisschen Williams-Sympathie, die damit gespielt hat, weil man ist ja sowas von wieder auf dem Boden der Tatsachen aufgeschlagen, dass die Nase blutet. Ja? Und ich sehe nicht, wie es da perspektivisch in eine bessere Richtung gehen soll. Das ist dann für so Albon und Sainz auch eine Karrieresackgasse, muss man sagen. Also, man kann es den beiden ja nur wünschen, dass es da aufwärts geht. Aber erstens scheint das nicht der Fall zu sein. Zweitens finde ich den Vibe, den dieses Team gibt, auch ganz, ganz komisch. Also, ich fühle sehr wenig bei Williams. Das war letztes Jahr auch anders. Und drittens ist diese Nummer von Sainz erneut so eine Sache gewesen, wo ich mich frage, wie zum Teufel kann ein mehrfacher Grand Prix-Sieger so einen Aussetzer haben? Und das geht halt nicht in so einer Situation. Ja, ich wollte da nicht angreifen. Ja, ich war zu schnell. Ja, natürlich warst du zu schnell. Ja, dann passiert genau das, was passiert. Du machst das Auto vom Teamkollegen kaputt. Dein eigenes Rennen war eh schon im Arsch. Und dann so eine Aktion von einem so erfahrenen Fahrer. Also, wenn das jetzt Stroll gegen Alonso gewesen wäre, würden alle an die Decke gehen und sagen, ja, hier, der Stroll, der verdient sich in der Formel 1 zu fahren. Und also das verdient der Sainz an diesem Wochenende aber auch genau, dieses Prädikat. Also von daher muss er da mal ganz ruhig sein. Ich meine, der wurde ja auch schon von der Sonne geblendet vor einigen Jahren in Melbourne. Ja, ich bin drüber. Ich bin drüber, was Carlos Sainz angeht. Und ich verstehe Williams auch nicht. Ich verstehe es nicht. Also es ist natürlich Name Value, den du da im Stall hältst, aber mehr auch nicht mehr. Es ist ich over. Ich glaube nicht, dass Carlos Sainz auch noch irgendwo bei einem Top-Team landen wird. Wäre halt auch so einer. Ich meine, ja gut, guter Preis, den er da ausgehandelt hat. Wären aber andere günstiger gewesen und vielleicht sogar ein bisschen besser für das Team. Aber gut, vielleicht bin ich da auch jetzt gerade zu hart, vielleicht bin ich auch da gerade zu genervt von ihm irgendwie. Und auch von Williams so ein Stück weit. Vielleicht bin ich ein bisschen enttäuscht von Williams, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich mehr erwartet habe von diesem Team. Aber Stand jetzt sehe ich das nicht in eine bessere Richtung gehen. Und Sandford war da der nächste Schlag ins Kontor.
It's all over now, baby blue. Ob Carlos Sainz den Platz bei Williams und in der Formel 1 verdient hat, das werden wir vielleicht Ende der Saison klären können, aber nicht heute. Aber was wir klären können, ob Timo Glock sich vielleicht eine Packung Merci und eine Dose Bamble with Care von mir verdient hat oder ob ich es doch wieder selber in die Hand nehmen muss. Kevin, löst doch mal unser Tippspiel auf für unseren Podcast. Unser Tippspiel natürlich bei Tipkick und F1 Fantasy. Ich gebe rüber ins Funkhaus zu Kevin Scheuren. Live vom Madring.
Madring! Ach, in 3 Wochen ist es soweit. Oh, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Das wird euch so, also das wird spitze. 2-2 ist das Ergebnis in unserem Tippspiel. Also Timo hat hier immerhin 2 Punkte organisiert und zwar für den Podiumstipp Antonelli und Norris nur vertauscht und George Russell, da hat er auch einen kompletten Punkt für dich eingeheimst, mit dem dritten Platz. Also richtig, richtig stark, aber danach war nichts mehr. Ne? Also das waren die einzigen Punkte. Ich hatte immer einen Russell auf Platz 3 richtig und ich nehme mir einfach den Punkt für Carlos Sainz als letzten gewerteten Fahrer. Ich weiß gar nicht, ob eigentlich Alex Albon der letzte gewertete Fahrer ist.
Nein. Ich habe es ja hier vorliegen. Alex Albon wurde did not finish.
Sehr gut.
Das muss ich mal kurz übrigens erzählen. Ich hatte eine sensationelle Situation jetzt in meinem Urlaub im Hotel. Da hat einer der Hotelangestellten eine Dame gefragt, are you Finnish? Und beim Essen, und sie antwortete, no, I'm German.
Mein Gott. Ich finde übrigens auch schön, dass dein Arzt dich schon bemitleidet, weil du Alpin-Fan bist.
Ja, auch das muss ich kurz erzählen. Ich muss mich tatsächlich morgen einer Operation unterziehen und bin heute eben meinem besten Alpin-Jogger zur OP-Vorbesprechung ins Krankenhaus gegangen. Und der Narkosearzt war tatsächlich auch ein Formel-1-Gucker und sagte dann zu mir, Sie sind ja Alpin-Fan. Muss ich dann überhaupt noch eine Narkose machen? Denn Sie sind ja Leiden gewöhnt. Ja. Also es ist nicht einfach.
Hast du Werbung für Starting Grid gemacht? Das ist die andere Frage.
In dem Moment nicht. Ich musste so lachen, aber ich werde das morgen nachholen. Morgen auf dem OP-Tisch werde ich ihm, vielleicht werde ich auch so, wenn ich aus der Narkose aufwache, so, herzlich willkommen bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast oder mein Sportpodcast.de.
Also alles Gute für deine kleine OP. Keine Sorge, ist nichts Schlimmes, aber für nächste Woche hören wir dich ja wieder hier. Ne? Das ist ja.
Da bin ich wieder voll am Start und ja.
Sehr gut. Am Start bei Kicktipp warst du natürlich nicht, ist ja klar. Ja, das brauche ich auch gar nicht mehr zu wiederholen. Dein Platz 235, ich glaube, das ist dann der, den du hast. Ich habe immerhin 88 Punkte gemacht und bin in Gruppe 1 auf Platz 129. Es ärgert mich immer noch sehr, dass ich beim letzten Mal vergessen habe zu tippen. Das ist wirklich also super, super ärgerlich. Nicht vergessen zu tippen haben unsere Tagessieger in den Gruppen. In Gruppe 1 Stollius mit 113 Punkten, in Gruppe 2 Colin McRae mit 109 Punkten und in Gruppe 3 ja, A2N, BRS und Red4MZ80 mit 102 Punkten jeweils. Auf Platz 1 in der Gesamtwertung jetzt Wupperschumi mit 1015 Punkten, auf Platz 2 Matissimo mit 1013 Punkten und auf Platz 3 der Frink mit 1008 Punkten. Bei F1 Fantasy gratulieren wir David mit seinem Team Duskoon Racing mit 403 Punkten zum Tagessieg. Auf Platz 1 in der Gesamtwertung Janne mit dem Team Racing Tigers 05 und 3047 Punkten. Vor Felix und dem Team Shelltech Racing F1 mit 2950 Punkten. Und jetzt auf Platz 3 Tiag mit dem Team Formula E on Steroids mit 2892 Punkten. Vielen Dank fürs Mitmachen. Macht auch nächstes Mal wieder mit vor dem großen Preis von Italien. Ja, und macht euch bereit, in den nächsten, ich sag mal, 2-3 Wochen werden wir die Preise bekannt geben für die ersten drei bei Kicktipp und für den Sieger des F1 Fantasy Spiels. Und da könnt ihr euch drauf freuen, denn das sind richtig, richtig coole Preise für echte Formel 1 Fans, sag ich mal. Ne? Und in diesem Sinne, zurück zu dir, Dennis.
Ja, danke. Ja, nächste Woche geht es weiter. Dann werden wir ja vielleicht bei einer schönen Pizza und einem, ich kann es nicht aussprechen, wie heißt dieses italienische leckere Bier?
Wie heißt denn das noch? Nicht Birra Moretti, das andere. Ja.
Das hatte Valentino Rossi mal als Sponsor, das weiß ich noch.
Ja.
Auf jeden Fall bei einem leckeren italienischen Bier und einer Pizza werden wir vorausschauen auf den großen Preis
von uns. Auch Sponsor bei Ferrari. So, ich suche das jetzt. Italienisches Bier. So, googeln wir das Ganze. Peroni Azzurro Birra.
Ja.
Ja, Peroni. Ja, gut.
Ja auf ein leckeres Peroni.
Super Ende für den Podcast. Toll.
Super Ende. Ja, jetzt haben wir so viel Werbung für Getränke gemacht. Sagen wir es noch einmal, Kevin. 1, 2, 3. Starting Grid Kakao. Kevin, ich danke dir. Es war mir eine Riesenfreude, wieder mit dir zu podcasten. Und ich freue mich drauf, dann ausgeruht, gebräunt und operiert nächste Woche mit dir auf Monster vorzuschauen.
Ja, eigentlich auch so ganz normales Wochenende im Ruhrgebiet, ne?
Ganz normales Wochenende. Falls diejenigen, die bei YouTube schauen, mich nächste Woche nicht mehr wiedererkennen, es liegt daran, dass ich mich natürlich einer Schönheits-OP, ich habe ein bisschen Botox, ein bisschen Lippen und alles Mögliche. Also ab nächste Woche der schönste Mann der Formel 1, Dennis Lewandowski. Natürlich nicht, Freunde. Der ist und bleibt.
Sonnenbank-Flair.
Ja, mal gucken. Ja, den habe ich momentan. Ja. Kevin, ich danke dir. Es war wieder schön. Ich habe mich gefreut. Ich freue mich. Nächste Woche greifen wir dann wieder aufs Neue an und blicken dann auch wieder voraus gemeinsam auf Monza.
Machen wir. Bis dann. Tschüss.
In diesem Sinne, dui dui, bleibt bitte gesund, passt aufeinander auf und vor allem keep racing.